Über das Predigen, was ich dann schon angefangen habe. Da sind andere besser für sowas Treues zu machen. Genau, deshalb aber mal eine Predigt über eine Figur aus diesem Buch, nämlich über Jonathan. Und ich habe keinen besonderen Predigttext, sondern wir wollen uns verschiedene Stellen über Jonathan angucken, weil er echt ein Mann war, der mich fasziniert und von dem wir ganz, ganz viel lernen können. Aber um zu verstehen, wer Jonathan war, müssen wir uns erstmal das große Bild Gottes anschauen, wie er Geschichte schreibt. Wir wissen ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, er schuf Adam und Eva und Adam und Eva rebellierten gegen Gott und haben gesagt, hey, wir brauchen dich nicht, wir wollen unser eigenes Ding machen, bitte lass uns, wir wissen es besser als du und haben sich damit von Gott getrennt. Gottes Ziel war eigentlich, König zu sein über die Menschen, über diese Erde und zu herrschen. Und überall da, wo Gott herrscht, da ist echtes Leben, da ist es gut. Und durch den Sündenfall ist das kaputt gegangen und Gott war sozusagen nicht mehr der Herrscher dieser Welt. Natürlich hat er noch diese Welt beherrscht, wir kommen später noch drauf, aber er war nicht mehr der König von den Herzen der Menschen, weil wir Menschen gesagt haben, hey, wir wollen selber König sein. Aber Gott hat gesagt, hey, aber ich liebe Menschen so sehr. Ich starte die universale Rettungsaktion, nie dagewesen in der Geschichte, um die Menschen zurückzubringen zu mir. Und eigentlich die ganze Bibel erzählt diese Geschichte, wie bringt Gott diese Menschen, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass du über uns König bist, wie bringt er sie wieder zurück zu sich? Wie bringt er sie wieder unter seine Herrschaft? Und wir heute, im Jahr 2022, wir haben natürlich das große Privileg, in der Geschichte zu leben und zu wissen, die komplette Bibel zu haben, wie Gott das macht, nämlich durch Jesus, durch diesen Gottmensch, ganz Gott, ganz Mensch, der König wurde und der für uns gestorben und auferstanden ist und der jetzt herrscht in unserem Herzen und eines Tages wieder herrschen wird über die ganze Welt und in der Ewigkeit ewiger König sein wird. Und dann wird er alle die, die an ihn glauben, wieder zurückbringen zum Ursprungszustand. Alle, die an ihn glauben, werden wieder seine Königsherrschaft genießen. Das ist das große Bild. Was hat das jetzt mit Jonathan oder erstmal mit dem Buch Samuel zu tun? Nun, um Rettungsgeschichte zu schreiben, hat Gott gesagt, hey, ich suche mir ein Volk aus, nämlich das Volk Israel, und aus diesem Volk soll dann Jesus kommen, der neue König, der die Welt wieder zu Gott zurückbringen wird. Und das Buch Samuel ist ein Buch aus der Geschichte Israels. Und um einen König einsetzen zu können, nämlich den König Jesus, hat Gott beschlossen, ich fange vorher in Israel eine Königslinie an, eine Dynastie an von Königen. Und aus dieser menschlichen Linie soll dann mein Sohn Jesus Christus König werden. Und im Buch Samuel geht es genau darum, wie bringt Gott, wie führt er diese Dynastie ein? Weil vorher, in dem Buch, was davor kommt, im Buch Richter, hat Israel auch zusammen gelebt und sie hatten so Richter halt über sich eingesetzt, aber keine Könige. Und im Buch Richter gibt es einen Vers, der sagt, und jeder tat, was er zu denken richtig gedachte. So, jeder tat, was er wollte, so Anarchie, und es hat nicht funktioniert. Und die Leute von Israel haben dann irgendwann gesagt, hey, alle um uns herum, die ganzen Völker, die haben einen König. Und dann sind sie zum damaligen Richter, zu Samuel gegangen und haben gesagt, hey Samuel, alle haben einen König, guck mal, wie toll das klappt. Warum haben wir hier keinen König? Wir wollen auch einen König haben. Samuel hat ihnen gesagt, hey, das ist falsch, weil Jahwe, unser Gott, er hat gesagt, er will unser König sein. Aber das Volk hat darauf bestanden und dann hat Samuel Gott gefragt, Gott, was soll ich machen? Und interessanterweise sagt Gott, gib ihnen ihren Willen. Auch wenn ich eigentlich total dagegen bin, weil ich ihr König sein will und sie keinen Menschen brauchen, der sie rettet und führt, aber gib ihnen ihren Willen. Und so bestimmt Gott den König, König Saul, und gibt Israel diesen König. Und er gebraucht letztendlich die Sünde Israels, nämlich ihren falschen Wunsch, einen König zu wollen, um Heilsgeschichte zu schreiben, um die königliche Dynastie einzuführen, von der dann später Jesus kommt. Nicht durch Saul, sondern dann durch David. Und dann hatte Israel einen König und ging auch ein bisschen gut. Saul war gar nicht so schlecht, was das Kriegerische angeht. Die hat ihn ziemlich beschützt und so. Und ich denke mal, die haben sich erst gedacht, boah, super, läuft ja gut, so wie die anderen um uns herum. Das Problem mit Saul war nur sein Herz. Saul war einer, der eigentlich keine wirkliche Liebe zu Gott hatte. Ziemlich am Ende seines Lebens, als er unter Druck einmal opfern musste, da gibt es einen kleinen Satz, der hat mich total bewegt. Da kommentiert der Schreiber von 1. Samuel und sagt, als Saul das erste Mal opfern musste und dem Herrn einen Altar baute, kommentiert der Schreiber und sagt, dies war der erste Altar, den Saul jemals dem Herrn gebaut hat. Nur da, wo er musste. Aber da war vorher nichts in seinem Herzen, das gesagt hatte, hey, ich will meinen Gott preisen, ich will meinen Gott opfern, ich will meinen Gott dienen. Ganz tragischer Vers. Und dieser Saul, obwohl er kriegerisch ziemlich gut war, war ja charakterlich eine totale Katastrophe. Er hat den Herrn nicht geliebt und er war ungehorsam an mehreren Stellen. Und dann hat Gott an einem Zeitpunkt gesagt, Saul, ich werde dich verwerfen. Dein Haus wird nicht bestehen, du wirst nicht König sein, deine Nachkommen werden nicht König sein, ich werde mir einen neuen König erwählen. Und dann erwählt er sich David und sagt, hey, dieser David, der soll mein König werden. Und im Buch Samuel sehen wir dann, wie David immer angesehener wird, wie Gott wirklich mit ihm ist und wie Saul wirklich unter diesem Fluch steht, verstoßen zu sein von Gott. Und Jonathan, das war der Sohn von Saul. Jonathan ist damit aufgewachsen, als junger Mann, als er in den Kindergarten ging, hat jeder zu ihm gesagt, Jonathan, eines Tages wirst du König von Israel sein. Weil das ist klar, dein Papa ist der König und wenn der tot ist, dann wirst du König. Und damit wuchs er auf, mit diesem Wissen, eines Tages werde ich König von Israel sein. Doch dann kam das mit Saul, wo Gott Saul verworfen hat und damit auch das Haus Sauls verworfen hat und Jonathan verworfen hat. Dann hieß es plötzlich, Jonathan, du wirst nicht König sein. Und Jonathan hatte zwei Möglichkeiten. Er hätte rebellieren können und sagen, hey, aber das war mein Traum, immer König zu werden. Und ich werde trotzdem darum kämpfen, König zu werden eines Tages. Oder er hätte den Willen Gottes annehmen können und sagen, okay Gott, wenn das dein Wille ist, dass du mein Haus nicht länger erwählt hast, König zu sein, möchte ich mich darunter demütigen und möchte ich trotzdem lieben und trotzdem gehen in deinen Wegen. Und genau das hat Jonathan gemacht. Und ich finde Jonathan einen ganz krassen Charakter in diesem Buch, weil bei Saul sehen wir, wie er ganz tief gefallen ist. Selbst bei David, bei dem Mann nach dem Herzen Gottes, sehen wir, wie er gefallen ist. Bei Jonathan sehen wir einen Mann, der echt sein Leben lang Gott nachgefolgt ist und sich den Wegen Gottes untergeordnet hat. Und ich möchte drei Dinge mit euch teilen, die mir wichtig geworden sind in Bezug auf Jonathan. Das erste was wir von ihm lernen können, ist, Jonathan fügte sich der Führung Gottes. Jonathan konnte sagen, Gott, du bist Gott. Und wenn du Dinge bestimmst, dann möchte ich mich dem fügen. Die Bücher Samuel haben dieses große Thema, dass Gott die ganze Geschichte lenkt und überall wirkt und in ganz kleinen Details Geschichte verändert für seinen Willen. Und Jonathan hat gesagt, ich will mich dem fügen. Gott, ich weiß, letztendlich hältst du diese Welt in deiner Hand und ich will das anerkennen. Du bist Gott. Ich bin nur ein Mensch und ich will mich deiner Führung anvertrauen und will mich deinem Willen anbefehlen. Gott beherrscht diese Welt. Alles, was passiert, entspringt Gottes Plan. Und als junger Christ hat mich das total befremdet, zu wissen, Gott wusste schon alles, wie kann mein Leben dann irgendwie noch Sinn machen, dann ist doch nur eine Maschine. Aber je älter ich werde, desto mehr Trost finde ich daran zu wissen, alles, was passiert, ist letztendlich in Gottes Plan. Er hat es vorher gewusst, er hat es vorher gesehen und vorher geplant. Und so freue ich mich immer darüber zu sehen und das anzuerkennen. Ich wünsche mir das für mich selber immer mehr, in allen Situationen sagen zu können, okay, Gott, das ist dein Wille, du lenkst diese Welt, wenn ich es gerade sehe oder wenn ich es nicht sehe. Diese Woche war schön, konnten wir das irgendwie sehen. Wir hatten an einem Tag waren in so einer Flüchtlingsunterkunft und haben da Hallo gesagt den Leuten. Und die Leiterin dieser Flüchtlingsunterkunft, wir haben mit der gesprochen, die kam eigentlich aus dem Iran, aber hat uns dann erzählt, sie hat auch mal 4 Jahre in Libyen gewohnt, wo wir auch gewohnt haben. Und dann stellte sich heraus, sie hat genau in der kleinen Stadt gewohnt, wo wir auch gewohnt haben. Und ich fand es einfach schön und es hat mich einfach berührt so zu sehen, wow, Gott lenkt diese Welt und bringt dann Leute wieder zusammen. Und ich glaube, so am gleichen Tag war ich abends noch draußen, bin rumgegangen durch die Stadt und hat geregnet und dann sah ich einen jungen Mann mit seinem Skateboard und ich bin an ihm vorbeigegangen, wollte eigentlich nach Hause, aber irgendwie ließ dieser junge Mann mich nicht los und dann dachte ich, ich sollte eigentlich zu ihm zurückgehen, aber dann dachte ich, nee, das sieht komisch aus, wenn ich jetzt zurückgehe, der hat schon gesehen, dass ich da. Aber irgendwie ließ das nicht locker und dann habe ich es doch gemacht und hat den jungen Mann dann angesprochen und auch der war ein Libyer, wir konnten dann im gleichen Dialekt reden, habe ihm eine Karte gegeben über Jesus und hoffe ihn noch besser kennenzulernen, wir haben Nummern ausgetauscht, aber es war einfach ein schöner Tag zu sehen, wie Gott in so kleinen Details diese Welt führt und fügt. Und bei solchen Dingen fällt uns das dann leicht zu sagen, Gott fügt diese Welt. Wenn Schwierigkeiten kommen, fällt es uns nicht so leicht. Aber auch da ist es gut, sich dem Willen Gottes anzubefehlen. Paula hat eine Tante und sie ist inzwischen Witwe. Und ihr Mann damals bekam eines Tages die Diagnose Krebs, glaube ich, ne? Krebs. Und eines der ersten Sachen, hat sie uns erzählt, die ihr Mann gemacht hat, war sein Passwort am Computer zu ändern auf Ja, Vater. Ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Ja? Nicht sich dem Schicksal irgendwie an sich zu ergeben oder so, sondern Ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Das ist auch, wenn Krankheit kommt, will ich trotzdem Ja sagen zu meinem Gott. Und Jonathan tat das. Der suchte nicht seine eigenen Wege und versuchte nicht gegen Gott zu kämpfen, sondern konnte sich der Führung Gottes total fügen und sich darin freuen. Was Zweites, was mich bewegt hat über Jonathan, Jonathan verkörperte Gottes, jetzt kommt ein Fremdwort, Hesed, oder so ähnlich wird das ausgesprochen, ist ein hebräisches Wort und ich erkläre gleich, was das heißt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. David war dann, obwohl er noch nicht König war, wieder durch Gottes übernatürliche Führung an Sauls Hof gelandet und hat für ihn Harfe gespielt, war sein Waffenträger, hat ihm geholfen, durfte mit an seinem Tisch essen. Also total irre, wie Gott diese Welt führt. Eigentlich die beiden, die eigentlich gegeneinander kämpfen müssen, den lässt David da zum Hof Sauls kommen. Aber Saul hat angefangen, das zu merken, hey, dieser David, der wird eines Tages König sein. Gott ist mit ihm und Gott ist nicht mit mir. Und man kann richtig erkennen, Saul wurde richtig irre vor Zorn und Wut und Selbstliebe und schleuderte dann eines Tages seinen Speer auf David, als der gerade am Harfe spielen war. Und David hat gemerkt, boah, dieser Saul, der trachtet mir echt nach dem Leben, ich muss hier abhauen. Aber David hatte vorher einen Bund mit Jonathan geschlossen. Weil Jonathan wusste, eines Tages wird David König sein. Und ich will ihn unterstützen darin. Ich will ihm helfen daran und ich will in den Bund treten mit ihm. Obwohl unsere Familien eigentlich total verfeindet sein müssten, will ich doch dem Gesalbten Gottes, den ihn Gott zum König auserwählt hat, dem will ich Freund sein, dem will ich Bündnispartner sein. Und als David dann floh vor Saul, hatte er keinen Menschen mehr, dem er sich anvertrauen konnte, außer Jonathan. Und so traf er sich im Geheimen mit Jonathan und redete zu ihm und sagte, hey Jonathan, dein Vater, der will mich töten. Und Jonathan konnte das nicht glauben, also mein Vater, ach, der hat vielleicht, ist ein bisschen komisch, also steht nicht in der Bibel, aber töten will er dich nicht, also hab keine Angst. Dann haben sie so einen Plan gemacht, dass Jonathan dann doch sehen konnte, okay, Saul hasst David wirklich und will ihn töten und hat ihm dann dadurch geholfen, Gewissheit zu bekommen und letztendlich zu fliehen. Und David war in dieser Situation auf der Flucht und hatte nur noch Jonathan, an dem er sich wenden konnte und hat gesagt, hey Jonathan, ich brauche jetzt echt deine Hilfe. Wir beide haben Bund geschlossen. Und dann sagt er zu Jonathan, 1. Samuel 20, Vers 8, erweise denn nun Gnade an deinem Knecht, denn du hast mich mit dir in den Bund des Herrn treten lassen. David kam zu Jonathan und hat gesagt, Jonathan, ich brauche jetzt echt deine Gnade. Mir geht es gerade richtig, richtig schlecht. Ich brauche, wenn ich jemals deine Hilfe gebraucht habe, dann jetzt. Erweise mir Gnade. Und dieses Wort, wo in meiner Übersetzung Gnade steht, das ist dieses Hesed, wovon ich gesagt habe, dass Jonathan Gottes Hesed verkörperte. Und wenn man mit anderen Leuten Bibel liest, mit verschiedenen Übersetzungen, dann stehen da, wo dieses Wort steht, verschiedene Dinge. Da steht in manchen Übersetzungen, erweise mir Liebe, in manchen Übersetzungen, erweise mir Treue, in manchen Übersetzungen, erweise mir Gnade. Und dieses Wort kommt relativ oft auch in den Psalmen vor. Ich weiß, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass je nach Übersetzung stehen dann verschiedene Wörter da. Das ist deshalb, weil dieses Wort Hesed, das können wir im Deutschen gar nicht genau übersetzen, weil da alles drin ist. Treue, Liebe und Gnade. Dieses Wort meint eine tiefe, hingegebene, treue Liebe. Eine liebende Hingabe. Nicht nur Liebe in einem Moment, sondern lebenslange Hingabe, lebenslanges versprochenes Lieben. Und daran appellierte David und sagte, Jonathan, ich brauche jetzt dein Hesed. Ich brauche jetzt deine hingegebene, treue Liebe. Bitte bleib mir treu. Bitte geh mit mir, halt den Bund mit mir. Und dieses Wort Hesed, das wird ganz oft auch für Gott gebraucht. Zum Beispiel Psalm 13, Vers 6. Da betet David: Ich aber, ich habe auf deine oder auf dein Hesed vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. David vertraute auf dieses Hesed, auf die Liebe und auf die liebende Hingabe Gottes. Und da ist Jonathan uns ein Vorbild dafür, wie Gott ist. Als es David richtig schlecht ging, als er am Tiefpunkt seines Lebens war, da konnte er zu Jonathan gehen und er wusste, dieser Jonathan hat einen Bund mit mir geschlossen. Und wenn ich zu dem gehe, dann wird er mir mit Hesed begegnen. Er muss das tun, sozusagen, weil er diesen Bund mit mir geschlossen hat. Und so ist es heute, wenn wir zu Gott gehen, hat Gott durch Jesus einen Bund mit uns geschlossen und gesagt: Dir werde ich ewig Hesed erweisen. Dir werde ich mich ewig liebend hingeben. Dir werde ich ewig treu bleiben. Wenn wir auf irgendjemanden zählen können in dieser Welt, dann ist das auf Jahwe, unseren Gott. Er wird uns Hesed erweisen. Das hat er versprochen in Jesus. Niemals hat Gott sein Hesed klarer gezeigt als am Kreuz, als er seinen Sohn gab für uns. Und so können wir uns absolut sicher sein. Dieser Gott liebt uns. In jeder Sekunde können wir zu ihm kommen. Es gab mal einen Mann, der hatte einen schönen Job, wie ich finde. Sein Job war, zur alten Zeit, als noch nicht alles so automatisiert war, eine Brücke über die ein Zug manchmal fahren sollte, runterzumachen, wenn der Zug kam. Sonst war die Brücke aufgeklappt, damit die Schiffe drunter herfahren konnten. Aber wenn der Zug kam, dann kam das Signal und sein Job war es dann, auf den Knopf zu drücken. Und dann fuhr die Brücke runter, damit der Zug drüber fahren konnte. Warum ich den Job so toll finde, ist, weil man hat da ganz viel Zeit zum Lesen. Dieser Mann hatte einen Sohn und ab und zu nahm er seinen Sohn mit auf die Arbeit. Und der Mann saß dann in so einem kleinen Häuschen und sie erzählten sich was und ab und zu streute der Sohn dann mal ringsum in den Büschen rum, erkundete die Welt. Eines Tages kam das Signal und der Mann wusste, okay, der nächste Zug kommt. Und routinemäßig wollte er gerade auf den Knopf drücken, als er sah, dass sein Sohn in dem Getriebe von der Brücke gerade rumkletterte. Und er wusste, wird er jetzt auf diesen Knopf drücken, dann würde sein Sohn sterben. Aber er wusste auch, wird er nicht auf diesen Knopf drücken, dann würde der Zug mit voller Wucht gegen die Brücke fahren und die Leute würden sterben in dem Zug. Der Mann überlegte kurz und drückte dann den Knopf. Sein Sohn starb dabei. Die Brücke ging gerade noch rechtzeitig runter, dass der Zug drüber fahren konnte und die Menschen wurden gerettet. Das ist das, was Gott für uns getan hat am Kreuz. Er gab seinen Sohn, damit wir leben können. Und damit wir wissen können, Gott hat dieses Hesed, diese absolut treue, hingegebene Liebe. Er hält den Bund mit uns. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Wenn wir versagen, können wir trotzdem in jeder Sekunde wieder zu ihm kommen. Sein Herz ist uns absolut zugewandt. Er hat ohne Ende Hesed für uns. Eine letzte Sache noch, die wir von Jonathan lernen können. Jonathan war nicht an seinem eigenen Reich interessiert, sondern er war an Gottes Reich interessiert. Als David dann bei Saul war, und floh und dann zu Jonathan kam und sagte, hey, dein Vater will mich umbringen. Und Jonathan meinte erst, hey, das glaube ich nicht. Haben sie so einen Plan geschmiedet, wie sie sehen können, was wirklich in Sauls Herzen ist. Und genau, ich erzähle die Geschichte jetzt nicht, aber Jonathan konnte sehr klar sehen, in Sauls Herz war richtig tiefer Hass auf David. Und aus Saul platzt es dann eines Tages am Mittagstisch raus und er nahm Jonathan zur Seite und sagte, Jonathan, pass mal auf, jetzt will ich mal mit dir reden. Wie dumm bist du eigentlich? Dieser David, der will dir das Königreich wegnehmen, der wird eines Tages König sein, aber du bist der eigentliche König. Von Kindergarten an hast du dir gewünscht, König zu sein. Wie kann das sein, dass du dich dann mit diesem David auch noch verbündest, ein Freund von dem bist und dir das Reich wegnehmen lässt? Er sagt in 1. Samuel 20, Vers 31, sagt Saul zu ihm, denn all die Tage, die der Sohn Isais, das ist David, auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Also Saul stellt ihn echt so vor die Wahl und sagt, Jonathan, denk nach. Hey, du hast alles in der Hand, du könntest hier König werden. Aber Jonathan war nicht an seinem Reich interessiert, sondern er war an Gottes Reich interessiert. Er wusste, dass wenn er sein eigenes Reich bauen würde, das keinen Bestand haben würde. Und er stellte sich in den Dienst Gottes und kämpfte bis zum Ende, bis zu seinem Tod für Israel, für das Reich Gottes. Aber er war niemals daran interessiert, seine eigene Herrschaft zu festigen, sondern ihm ging es immer darum, Gott soll herrschen. Ich bin an seinem Reich interessiert. Und das ist ein Riesenvorbild für uns, denn auch wir als Nachfolger von Jesus Christus, wir sollen genauso leben. Wir sollen nicht nach unserem Reich trachten, sondern wir sollen trachten nach dem Reich Gottes. Das soll für uns wichtig sein. Nun, bei uns geht es nicht darum, ob wir der nächste König oder die nächste Königin von Deutschland sind oder so, aber bei uns geht es vielleicht darum, bauen wir unser Reich, bauen wir unsere Karriere, bauen wir unser Ansehen, bauen wir unsere Sicherheit oder bauen wir Gottes Reich? Jonathan gab sich ganz hin dem Reich Gottes. Er war darin wie Jesus selber, der sich selber auch ganz hingab. Er kümmerte sich nicht um seine eigenen Ziele, sondern ihm ging es darum, einfach dem Bund, den er geschlossen hatte mit David und mit Gott, treu zu sein. Jonathan war nicht getrieben von irgendeinem kranken Ehrgeiz. Ich muss jetzt unbedingt König sein. Ich muss unbedingt bewundert werden. Ich muss unbedingt Macht haben. Ich muss unbedingt Sicherheit haben. Ich muss unbedingt Ansehen haben. Sondern Jonathan war total damit zufrieden, wenn Hauptsache sein Gott geehrt wurde. Wenn Hauptsache sein Reich wachsen würde. Und so kümmerte er sich nicht darum, irgendwas mit seinem Leben zu erreichen, wo er dann darauf zurückschauen konnte und sagen konnte, dies habe ich geschafft. Sondern ihm ging es einfach darum, den Bund, den er mit Gott und mit David gemacht hatte, treu zu sein. Gott ruft uns, treu zu sein in den Bund, in den wir mit ihm getreten sind. Treu zu sein. Uns nicht um unsere eigenen Ziele zu kümmern, sondern um seine Ziele. Mich bewegt zurzeit ein Bruder, der jetzt auch in den Medien ist, seit 2-3 Wochen, der in Libyen im Gefängnis sitzt. Wir kennen ihn nicht persönlich, aber er war ein Hafiz, nennt man das, also jemand, der den Koran komplett auswendig konnte, früher, also ein sehr angesehener Moslem, und hat dann zu Jesus gefunden. Und hat damit auch nicht an sich gehalten, sondern hat davon geredet. Und seit 2019 sitzt er im Gefängnis. Wir wissen nicht, ob er überhaupt irgendwie andere Geschwister kennt, keine Ahnung. Seit 2019 sitzt er im Gefängnis, immer wieder Probleme, vorher schon mit Milizen gehabt. Und vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen ist er zum Tod verurteilt worden. Das erste Mal in der Geschichte des modernen Libyens, dass ein Mensch aufgrund seines Glaubens offiziell zum Tode verurteilt wurde. Und er sitzt da im Gefängnis und musste jetzt sogar selber bezahlen dafür, dass das im Radio öffentlich gemacht wird, dass er an Jesus glaubt und deshalb sterben muss. Und er weiß nicht, was kommen wird. Open Doors hat zum Gebet für ihn aufgerufen. Und er weiß nicht, was kommen wird. Ob er schon bald heimgehen wird oder ob sein mutiges Kämpfen vielleicht auch die Tür öffnen wird für mehr Religionsfreiheit in Libyen. Wir wissen es nicht. Aber was mich begeistert an ihm, er hat sein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt. Obwohl er da allein ist, bei weitem nicht so viele Geschwister kennt wie wir, bleibt er treu seinem Herrn und hat, obwohl er oft dazu gedrängt wurde, niemals widerrufen. Lasst uns für ihn beten, dass es so bleibt. Und lasst uns ihn zum Ansporn nehmen. In unseren kleinen Dingen, wo wir drin sind, unserem Gott treu zu bleiben. Nicht unser eigenes Reich zu bauen, sondern Gottes Reich zu bauen. Denn nur das Reich wird bleiben. Jonathan wäre niemals geblieben, hätte er versucht, selber König zu werden. Aber weil er sich untergeordnet hat, steht er jetzt in der Bibel als eine echt scheinende Figur, als einer, von dem wir viel lernen können, weil er einfach treu geblieben ist, dem Bund, den er mit Gott geschlossen hat. Amen.
Amen.